Das hat schon was sehr Tolles, auch mit der Vergänglichkeit, und das zeigt uns doch halt, wie fragil halt unsere Welt da ist, mit welchen kleinen Möglichkeiten wir das schaffen, halt das zum Einsturz zu bringen. Und ja, also unsere Kinder, die da immer noch mitkommen, von unseren Freunden, unseren eigenen, die sind da immer tief beeindruckt, wenn sie sagen, naja, wo sie klein waren oder haben sie das nur so und so gesehen und heute verändert sich das. Also das ist natürlich bei Eishöhlen natürlich extrem klar, ob das jetzt in Zentralalpen ist oder gerade bei uns halt auch in den Bayerischen Alpen ist der Gletscherrückgang immens.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.
Folge 78, Extremeinsätze unter der Erde, wenn die Höhle zur Falle wird. Mit Bergwartexperte Andreas Wolf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Lebensretter für die Björn-Steiger-Stiftung. Ich freue mich sehr, einen ganz besonderen Gast zu haben von der Bergwacht Bayern, einen Höhlentaucher, einen Höhlenexperten, Andreas Wolf. Es geht heute um die Rettung dort, wo kaum jemand hinkommt, nämlich tief unter der Erde, in Höhlen, auch in engen Schächten, in Dunkelheit und Orte, an denen jeder Einsatz häufig zur Extremsituation wird für Betroffene und natürlich auch für die Retter. Unser Gast Andreas Wolf ist Mitglied der Bergwacht Bayern. Er ist, ich habe es gesagt, Höhlentaucher und auch im Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher aktiv. Er hat die Höhlenrettung innerhalb der Bergwacht mit aufgebaut und war auch federführend dabei an einer der spektakulärsten Rettungseinsätze in Europa in der letzten Zeit, bei der Rettungsaktion in der sogenannten Riesending-Schachthöhle. Da ging es über 1000 Meter runter und in ein weit verzweigtes Höhlen, in eine Höhlenstruktur. Darüber werden wir sprechen. Und außerdem auch über ein Thema, das immer relevanter wird, die Klimaveränderung, auch wenn sie negiert wird, und dadurch bedingte neue Gefahren in alpinen Regionen, etwa der Einsturz der Eiskapelle am Watzmann. Herr Wolf, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Freue mich auch, dabei zu sein. Guten Tag.
Herr Wolf, Sie bewegen sich beruflich und auch ehrenamtlich in Räumen, in die sich viele Menschen nie begeben würden und die, die es tun, mit großer Passion. Wie sind Sie selbst überhaupt zur Höhlenrettung gekommen?
Das ist eine Story, die ist schon über mehrere Jahrzehnte alt. Ich bin so als 16-Jähriger in der Alpenvereinsjugend, sind wir irgendwann mal in Höhlen gestolpert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es hat sich dann so ein, zwei Jahre später rauskristallisiert, dass das dann eher so mein Weg war, im Gebirge unter Tage unterwegs zu sein. Die Kollegen haben sich dann mehr so in Bergsteigern, Klettern abgedriftet. Und seit so meinem 16., 17. Lebensjahr bin ich in Höhlen aktiv. Und das sind jetzt auch schon gute 42 Jahre. Und ja, es sind schon ein paar Sachen zusammengekommen.
Für jemand, der wie Sie aus einer Bergregion kommt, ist das vielleicht auch etwas näher. Ich will nicht sagen, ist das gewöhnlich. Das ist es sicherlich nicht. Für andere, die wenig Bezug haben zu Höhlen, ist es trotzdem super faszinierend. Und ich habe selber erlebt, zum ersten Mal so in Frankreich, wo es auch eine große Faszination gibt für das Höhlenklettern, auch zum Teil fürs Höhlentauchen. Wie sind Sie dahin gekommen, sich dann auch für Rettungseinsätze zu engagieren, gerade in diesen doch sehr schwer zugänglichen Gebieten?
Ja gut, das ist natürlich eine Entwicklung, die hätte ich damals so als 16-jähriger Lehrling mir jetzt auch nicht vorstellen können. Bin halt relativ aktiv seit meinem 16. Lebensjahr, national, international. Und es hat sich halt dann in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahren, um die 2000er Jahre herauskristallisiert. Da gab es mehrere spektakuläre Unfälle in Höhlen außerhalb von Deutschland, also in der Schweiz, in Frankreich, Italien und den einen oder anderen kleineren Unfall auch in Deutschland, also nicht in Bayern. Und da hat sich dann Ende der 90er Jahre die Bergwacht Gedanken gemacht, wie das Thema wird sie irgendwann mal auch treffen. Im alpinen Bereich gibt es über 5000 Höhlen und im Bayerischen Alpenanteil. Und da wird auch mal was passieren. Und wie steht die Bergwacht dann da, wie sie das Thema abfackeln kann? Und wir hatten ja im Vorfeld schon, unabhängig, dass es offizialisiert worden ist, ist ja die Bergwacht Bayern mit mehreren Bereitschaften, mit den normalen ehrenamtlich arbeitenden Höhlenforschern in Kontakt gewesen. Da gab es dann jährlich, gerade in Südbayern, in Rosenheimer Ecke immer einmal eine Rettungsübung. Es gibt auch in diesen Höhlenvereinen gab es bis da halt dann so eine auf Vereinsebene eine Höhlenrettung, die halt immer sehr lokal war, die schon sehr professionell war. ja, was konnte, aber das war halt nie das, was darüber hinausgeht. Und da gab es halt dann in den 99er, 98er, 2000er Jahren die Diskussion bei der Bergwacht, und 2000 ist das dann offizialisiert worden, die ganze Geschichte. Die Höhlenforschung hat sich dafür committed, dass aus diesen Vereinsrettungsorganisationen oder Ebenen das alles in die Bergwacht übergeführt wird. Und deswegen sind wir dann 2000 dann offiziell die Bergwacht als Höhlenrettung eingeführt worden. Und deswegen führt die Bergwacht auch Berg- und Höhlenrettungseinsätze durch. So ist es auch der Gesetzestext. Und so ist die ganze Story dahinter.
Ja, wir haben das eigentlich immer, in den letzten Jahren hat es zugenommen, tatsächlich durch die sozialen Netzwerke. Ich habe mit einigen Kollegen von Ihnen auch Podcasts gemacht, die für die Bergrettung zuständig sind. Und die haben gesagt, ja, es gab immer leichtsinnige Menschen, die da mit den sprichwörtlichen Schlappen da irgendwo auf die Berge gestiegen sind. Auch die irre geleitet werden durch Wege, die scheinbar einfach aussehen, aber doch nicht einfach sind. Wie ist das bei den Höhlen? Gehen da nur Experten rein? Kann jeder, blöde Frage, aber wenn Sie sagen, 5000 Höhlen gibt es, die meisten davon in Deutschland, in Bayern, kann jeder in so eine Höhle einsteigen? Gibt es dafür Vorschriften? Wie ist es mit dem Höhlenzugang?
Also grundsätzlich kann heute jeder in eine Höhle gehen, der der Meinung ist, er möchte das machen. Da gibt's grundsätzlich ist im Grunde nach keine Regularien, dass das verbietet. Es gibt nur halt die entsprechenden Fledermausschutzzeiten, wo im Oktober bis Ende März, Anfang April die Höhlen verschlossen sind, um die Nachtruhe oder die Winterruhe der Fledermäuse nicht zu schützen. Aber ansonsten kann heute jeder, der körperlich in der Lage ist, die Höhlen zu erreichen und auch die Höhlen zu befahren, niedermachen. Das ist grundsätzlich, es sei denn, es sind besonders schützenswerte Höhlen, weil es halt entsprechende archäologische Ausgrabungen gibt, die sind dann meistens verschlossen, aber grundsätzlich sind keine Beschränkungen vorhanden.
Nehmen wir an, ich will das richtig machen. Wie bereite ich mich am besten auf einen solchen Höhleneintritt, Höhlenbesuch vor, wissend, dass natürlich keine Höhle wie die andere ist und sicherlich sehr herausfordernde Höhlen da sind und andere etwas einfacher, aber grundsätzlich, was sollte ich dabei haben, wie sollte ich präpariert sein und wie fit muss ich sein?
Für eine Grundausstattung in der Höhle zu gehen, ist natürlich Licht. Licht ist das Elementarste, was man in der Höhlenbefahrung braucht. Unsere Altvorderen sind ja auch schon in der prähistorischen Zeit in Höhlen eingedrungen und haben da die wunderschönen Malereien in Frankreich gemacht, nur als Beispiel. Aber wenn Sie heute in eine Höhle gehen, brauchen Sie einen Helm, brauchen Sie Lampe, brauchen Sie einen Schutzanzug, einen sogenannten Schlaz, Handschuhe sind nicht schlecht, vernünftige Schuhe, wenn man halt in Wasserhöhlen ist, vielleicht Gummistiefel, wenn man dann noch nasser wird, braucht man einen Neoprenanzug, und wenn man sich halt abseilen will, muss man halt entsprechend mit der Single-Rope-Technik, also mit der Seiltechnik, bewandert sein, um da entsprechend auf- und absteigen zu können. Wenn Sie natürlich jetzt als Unbedarfter an das Thema rangehen, gibt es natürlich die Möglichkeiten auf Internetseiten. Es gibt in Deutschland eine ganze Menge Höhlenvereine. Es gibt auch den Dachverband, Verband Deutscher Höhlen- und Karstforscher. Da kann man sich dann wenden, wenn man mal so eine Frage hat. Aber über die Vereine hat man die Möglichkeit, da auch mal mitzugehen. Die haben die Informationen. Es gibt eine entsprechende Fachliteratur. Es gibt relativ viel Literatur auch zu kaufen. Es wird auch viel veröffentlicht in den Höhlenforscherkreisen. Und was natürlich jetzt auch ein Thema ist, und das haben Sie ja vorhin angesprochen mit den digitalen Medien, wenn ich heute irgendwie ein Stichwort eingebe, ich möchte dir in die Höhle gehen, da explodiert meistens das Internet, weil halt da schon viele Leute dort waren. Und jeder beschreibt es aus seiner Wahrnehmung, warum er dort war und wie er dort war und wie er das erlebt hat. Aber grundsätzlich sind so wie bei mir jetzt vor 40 Jahren, wo man nur auf Kommunikation auf Höhlenforscherebene, wo man mit Schriftentausch sich da informiert hat, wie vielleicht in Südfrankreich eine Höhle gibt oder so. Das hat sich alles gewandelt. Das ist heute alles kein Thema mehr. Ich gehe ins Internet, ich schaue mir das Kataster an. Ist alles zugänglich. Lage, Zustieg, Höhlen, Einbauten, was notwendig sind. Vielleicht auch die Regularien sind da auch teilweise dort. Also es hat sich die letzten 40 Jahre sehr stark geändert. Ja, das ist richtig. Aber heute in eine Höhle zu gehen, ist grundsätzlich kein Thema. Es sei denn, Sie wollen natürlich am Anfang keine sehr anspruchsvolle Höhle befahren. Das ist natürlich erstmal, dass man sich da ein bisschen rantastet. Und da gibt es erstmal schöne Horizontalhöhlen, wo man sich vielleicht weniger bücken muss. Und dann kann man das ja schön steigern mit viel zu kriechenden Teilen, wo man sich dann auch abseilen muss und aufsteigen muss. Und das kann man dann entsprechend halt dann, wie man halt da lustig drauf ist, Interesse hat, das so fortzuführen, dann mit der Schwierigkeit dann auch entsprechend steigern und kann man bei Höhlenvereinen entsprechend üben. Werden dann Übungsabende oder Wochenende durchgeführt, wo dann Single Rope Technik ausprobiert, wo die Leute halt begleitet mitgenommen werden. Das war ja bei uns auch nicht anders. Wir sind da als Lehrlinge von unseren Altvorderen mitgenommen worden und ja, ich war damals auch sehr mutig, was die mit uns da alles gemacht haben und so. Aber wenn man das vernünftig angeht, dann wird man da mitgenommen und dann kann man sich da langsam in diese Materie hineinarbeiten.
Ihre Freunde, Ihre Bekannte sind meistens dann eben auf die Gipfel gestiegen. Sie haben gesagt, sind schon früh dann, hatten die Faszination der Höhlen gespürt. Was hat Sie begeistert an den Höhlen, Sie persönlich?
Naja, sagen wir mal so, das Unbekannte ist halt das Schöne an der Höhlenforschung. Wir bezeichnen uns immer so ein bisschen die Weltraumforscher unter Tage, weil die Anforderungen schon sehr groß sind. Man muss sich entsprechend darauf einrichten, ausrüstungstechnisch. Das Licht ist ein zentrales Thema. Wir machen ja Langzeitaufenthalte von 1-2 Wochen, wo halt dann entsprechend die Ausrüstung mitgeführt werden muss. Das Wetter muss passen.
Das 1-2 Wochen in die Höhle?
Das ist Standard geworden. Wir haben das fast schon vor 25 Jahren gemacht, 30 Jahren begonnen. Da waren wir so eine Woche immer in der Höhle drin, im Allgäu, im Höllloch, im Martal. Da gab es damals auch noch richtig viel Schnee, da musste die Schneelage passen, da musste der Wetterbericht passen, da musste abgeschätzt werden, wie der Föhneinbruch ist, damit dann wieder kein Hochwasser unter Tage gibt, der uns einschließen konnte. Also es sind viele so Aspekte, für wenn man Höhlentouren macht, wo man halt entsprechend sich vorbereiten muss. Man kann sich vorbereiten. Also wie gesagt, der Zugstieg ist ein Thema im alpinen Bereich, im Winter natürlich mit Lawinengefahr, Hochlagen. Ist schwierig. Und auch dann unter Tage meint man, naja, da ist da ja alles super, wenn die Leute da in den Höhlen sind. Aber es kommt jetzt immer öfters vor, gerade dieser Klimawandel zeigt uns das, dass halt kurzfristige Wintereinbrüche oder Niederschlagsereignisse in Regen halt unter Tage die Höhlen wieder entsprechend mit Wasser auffüllen. Und das muss man halt entsprechend abwägen. Man muss halt wissen, wo man sich zurückziehen kann. Man muss entsprechend Ausrüstung haben, Lebensmittel, Brennstoff für die Kocher zu betreiben und Schlafsäcke, Isomatten. Das ist so ein großes Paket, wo man entsprechend sich vorbereiten muss. Und diese ganzen Rahmenbedingungen wie Wetter, Zustieg, kann man alles handeln, ist halt so ein klassisches Projektmanagement-Thema. Und ja, wir hatten auch unsere Fälle unter Tage, wo wir eingeschlossen waren und wo wir auch mal einen kalten Hinter bekommen haben. Das war alles nicht so lustig. Haben wir auch ein bisschen gelernt daraus, weil wir auch gedacht haben, ja, das packt man dann schon mal irgendwie, das kriegen wir hin. Aber wir haben aber auch die letzten Jahre auch oft gesagt, komm, jetzt drehen wir halt einfach wieder mal um, weil lieber Rückzug ist besser, als dann hier eingeschlossen zu werden. Und das hat also auch nichts irgendwie mit Feigheit zu tun, sondern man muss das einfach einmal realistisch einschätzen. Ich weiß, in unserer Gesellschaft ist immer nur alles sehr erfolgsverwöhnt und wir müssen das immer alles hinkriegen, aber man muss halt auch mal Entscheidungen im Leben treffen und sagen, du, jetzt drehen wir halt einfach mal um und wir kommen eine Woche später und das haben wir halt schon ein paar Mal gemacht und es war die richtige Entscheidung. War immer bitter, weil halt meistens immer riesige Vorbereitungszeiten davor sind. Man muss halt die Materialien schon, Lebensmitteldepots anlegen. Das geht dann auch nicht von heute auf morgen mit mehreren Vorbereitungstouren. Aber es hat sich ausbezahlt. Wir sind immer sicher rausgekommen. Wie gesagt, ich mache das seit 40 Jahren. Ich habe noch nie einen Unfall gehabt, wo ich mich jetzt irgendwie stark verletzt habe oder so. Und auch meine Kollegen, weil wir halt immer mit Umsicht da umgegangen sind. Aber kann auch mal anders sein. Das möchte ich jetzt auch nicht negieren. Zeigt uns aber, wenn man halt versucht, relativ vernünftig an die Sachen ranzugehen, dann ist man jetzt auch kein Hasardeur. Und wenn halt jemand, der neu in Höhlen gehen will, sich einfach mal so Gruppen anschließt, dann wird er mitgenommen. Dann kann man ihm zeigen, was er für Ausrüstung braucht und was für Probleme anstehen, wie man die bewältigen kann. Und dann kann es einfach eine sehr schöne Tour sein unter Tage und kann man viele Sachen erleben, die man oft nicht vermutet. Man findet viele Fossilien, teilweise auch Biospeleologie, Fledermäuse oder auch halt andere Tiere wie Nematoden oder Springschwänze. Was es da teilweise unter Tage für eine vielfältige Natur gibt.
Jetzt gibt es, Herr Wolf, ja beim Tauchen beispielsweise so einen Grundsatz, tauche nie allein. Welche Kerngrundsätze gibt es fürs Höhlenklettern oder das Höhlenerforschen?
Naja, das Wichtigste ist halt immer, dass Sie eine Alarmzeit hinterlegen bei bekannten Verwandten. Sie gehen jetzt in die Höhle, Sie fahren jetzt dahin, Sie steigen da auf, Sie gehen da rein, Sie kommen ungefähr 12 Stunden, sind Sie wieder an der Oberfläche und wieder im Tal. Das sollte man unbedingt machen. Was natürlich ein Thema ist, wenn man unter Tage
ist. Das heißt, wenn man sich nach diesen 12 Stunden nicht gemeldet hat, dann wissen die Bescheid und würden Alarm schlagen.
Genau. Das wäre jetzt eine Sicherheitsvariante. Das Thema ist nur, wenn man halt meistens unter Tage ist, verrinnt die Zeit sehr schnell, wenn man keinen Sonnenstand hat. Die Zeit läuft einem einfach davon. Und da kann dann ist es dann nicht nach 12 Stunden, da sagt man halt, da ist man vielleicht nach 15 Stunden erst wieder am Höhleneingang. Und dann verschiebt sich natürlich die ganze Kette, bis man rauskommt, alles nach hinten. Unsere Verwandten, Bekannten, die wissen alle, keine Nachrichten sind erstmal gute Nachrichten, aber trotzdem wird es im Auge behalten. Und wenn halt dann 5, 8 oder 10 oder 12 Stunden halt doch nichts Signal kommt, dann wird natürlich der Sache nachgegangen und dann schauen wir mal, was da los ist. Meistens hat man sich in der Zeit verzettelt, es gab ein technisches Problem oder man war zu langsam in der Gruppe, die Gruppe war zu groß oder wie auch immer. Es gibt 1000 Gründe, wo halt dann oft so eine Tour dann länger dauern kann. Und oder mal sie mehr verlaufen oder so. Und dann kommt man halt später raus und es ist ja dann ein bisschen blöd, wenn man am Höhleneingang steht und da ist die ganze Kavallerie aufgetreten von der Bergwacht und sagt. Also Alarmierungszeiten sind gut, die sind auch wichtig. Uns muss aber auch klar sein, im ersten Schritt, wenn wir so eine Alarmierung bekommen, dann schauen wir erstmal, ob das Auto noch da steht, weil es ist oft vorgekommen, dass wenn so Abwesenheiten festgestellt worden sind, dass die Gruppe da meistens schon in der Wirtschaft saßen, sich da aufgewärmt hat oder ein gutes Bier getrunken hat. Also das ist schon ein paar Mal passiert, deswegen erstmal Ruhe bewahren, jetzt warten wir mal ab, was passiert, schauen wir mal, ob die Autos noch da sind. Wenn die Autos gar nicht mehr da sind, weiß man, die sind eh schon aus der Höhle raus, vielleicht sitzen sie. Das war halt noch die Zeit, wo es kein Handy gab. Heute sind natürlich diesen Handyzeiten alles ein bisschen einfacher geworden, aber das heißt auch nicht unbedingt, dass ein Handy funktioniert und dass man trotzdem Kommunikation aufbauen kann.
Ich wollte gerade fragen, in der Höhle funktioniert da ein Handy oder kommt das auf die Höhle an, die Tiefe, wo man ist?
Funktioniert nicht.
Ja. Welche körperlichen und auch mentalen Voraussetzungen braucht es denn, wenn ich in so eine Höhle gehe? Wir haben drüber gesprochen, zum Teil 1000 Meter noch länger in die Tiefe und dann weit verzweigt, eng, stickig manchmal, Fledermäuse, andere Tiere. Das ist ja nicht für jeden etwas.
Also mental sollte man halt bereit sein, halt sich abseilen zu können, große Tiefenwirkungen vertraut zu sein. Man hat natürlich auch den Vorteil, wenn man nichts sieht, dann kann man auch nicht ängstlich sein. Wenn halt ein 180 Meter Schacht unten dann trotzdem ein kleines Licht aufploppt, dann merkt man erst die Tiefe und da muss man entsprechend Respekt haben, mit der ganzen Sache auch umzugehen.
Woher weiß ich das eigentlich, dass da ein 180 Meter Schacht ist? Über Karten, über Erfahrungen, über Berichte?
Das ist zum Beispiel so ein Fall in der Riesending-Schachthöhle. Da gibt es einen 180 Meter Schacht und der ist kartiert worden, vermessen worden und da sind entsprechende Seile in der Länge von 180 Metern eingebaut, um diese 180 Meter entsprechend überwinden zu können. Da ist es bekannt, also die Vermessungen zeigen uns halt, wie tief und wie lang und wie breit die Höhlen sind. Und da kann ich dann natürlich schon die Dimensionen rausarbeiten. Aber es gibt natürlich noch eine zweite Extreme. Als eines ist die Größe. Es kann natürlich auch sehr eng sein, was Sie angesprochen haben mit Enge, also klaustrophobische Ängste sollte man nicht haben, gerade wenn es so Engstellen sind, das ist ein spannendes Thema. Muss man vielleicht manchmal auch dann ein bisschen seine Ausrüstung ablegen, damit man da durchkommt. Vielleicht muss man auch noch ein bisschen mal mit Hammer und Meißel ein bisschen erweitern. Das kommt auch regelmäßig vor, um hier entsprechende Gangzugänge zu schaffen. Und zu den körperlichen Eigenschaften, klar, wenn ich natürlich Langzeitaufenthalte mache und eine tiefe Schächte absteige, muss ich halt relativ gut beieinander sein, muss halt die Aufstiege können, muss die Technik beherrschen. Und weil Sie ja sagen, wegen stickiger Luft, das ist jetzt natürlich jetzt unseren bayerischen Alpen oder nicht unbedingt so das Thema, also da haben wir eher kalte Luft. Klar kann das passieren in Afrika oder auf der arabischen Halbinsel, wo dann sehr heiße Lufttemperaturen vorherrschen oder auch in Südostasien. Da sind aber natürlich die Guano-Temperaturen in den Bayerischen Alpen jetzt eher untergeordnet, weil der Guano, der da liegt, der stinkt nicht. Aber klar, wenn ich natürlich dann irgendwo in Asien bin oder auf der arabischen Halbinsel oder gerade speziell in Afrika, da lebt die ganze Geschichte, da wird der Guano dann nochmal von sekundären Insekten entsprechend durchgearbeitet. Da gibt es dann entsprechend die Geruchsintervalle und da tragen wir da meistens immer entsprechende so Art Corona-Masken, um uns halt da ein bisschen von den Sporen und von dieser stickigen Luft da zu bewahren. Aber ja, es ist richtig, es gibt auch in Afrika, speziell im südlichen Afrika, Höhlen mit CO2-Konzentrationen Und da muss man entsprechend gerüstet sein mit entsprechenden, wir haben damals dann Tauchgeräte dabei gehabt, wo wir in diese sogenannten CO2-Seen da abgestiegen und abgetaucht sind. Das haben wir auch gebraucht. Wir haben dann einmal den Atemregler einmal abgenommen und das ist dann schlagartig, aber dann Kopfweh, weil das einfach dann gleich zuschlägt, das CO2. Aber man kann sich da entsprechend ausrüsten. Und das ist aber natürlich eine sehr extreme Situation. Das muss ich da ganz klar sagen. Kommt das auch nicht so oft vor, aber regelmäßig im Gegenteil.
Was sind die größten Risiken für die Taucher, Höhlenbegeher, Höhlenkletterer?
Also ein unerwarteter Wettereinbruch ist natürlich immer das, was man nicht braucht. Das muss man ganz klar sagen. Das kann passieren. Kann man aber die letzten Jahre jetzt immer besser abschätzen. Die Wetterprognosen werden immer besser. Wir haben aber natürlich die Situation, gerade mit diesem Klimawandel, wir hatten halt vor 20, 30 Jahren noch die Situation, jetzt bin ich gerade mal aufs Allgäu schaue, wo wir die Jahrzehnte lang schon forschen. Vor 30 Jahren, wo wir ins Allgäu gefahren sind, haben wir gewusst, im Februar haben wir fast 3-4 Wochen Frost, da gibt es dann 5-6 Meter Schnee und da kann uns einfach nichts mit einem Wintereinbruch, mit einem Schneeeinbruch oder einem Regeneinbruch passieren oder einem Föhneinbruch, weil halt einfach diese Schneedecke so hoch ist, dann wenn es reinregnet, dann puffert die das ab und bis das Wasser in den Höhlen ankommt, sind wir dann schon wieder draußen. Das ist leider heute nicht mehr der Fall. Ich war letzte Wochenende erst auf der Zugspitze auf diesem Karstgebiet. Das Karstgebiet hat sehr wenig Schnee, die ganzen Karren schauen noch raus. Das hätte man sich vor 30 Jahren gar nicht mehr vorstellen können. Da lagen halt dann 3-4 Meter Schnee und das gibt's halt einfach nicht mehr. Und deswegen sind halt diese Unwetterereignisse, ob man es jetzt halt unter Tage oder auch an der Oberfläche erleben, nicht mehr ausgeglichen, sondern die werden immer so in Minima-Maxima-Ergebnisse ausarten. Also wenn heute Pfingsthochwasser ist, da weiß jeder wieder, da kommt die große Welle. Der Boden ist nicht mehr in der Lage, das Wasser aufzunehmen, so wie es vielleicht früher nur üblich war. Und das ist das, was natürlich da für die Höhlenforschung ein Problem ist, wenn halt dann so ein großer Pick kommt und man sich gerade in diesen Höhlengängen bewegt und dann kommt die Welle und dann muss man entweder sehr lange die Luft anhalten oder rechtzeitig wissen, wo man sich zurückziehen kann, dass man halt dann auch nicht eingeschlossen oder überschwemmt wird.
Sie haben die Sparte Höhlenrettung in Bayern aufgebaut und wie entsteht überhaupt so eine Spezialeinheit? Worauf haben Sie da Wert gelegt? Wie hat sie sich auch entwickelt?
Also ich war jetzt nicht der Einzige, der daran beteiligt war, da gab es ja noch mehrere Leute. Ich war da nur einer von vielen, die da sich da beteiligt haben. Die Vereine, die Leute, die ja damals dann 2000 in die Bergwacht gegangen sind, die haben sich speziell aus diesen Vereinen entwickelt. Wir haben dann ganz normal eine Bergwachtausbildung gemacht und es gab dann entsprechend halt ein Zusatzmodul. Es gibt dann nach der Grundausbildung bei der Bergwacht die Möglichkeit, sich zu spezialisieren. Und seitdem gibt es halt das Grundausbildungsmodul Höhle. Und da werden entsprechend die Höhlenretter von der Bergwachtseite dann ausgebildet mit Seiltechniken, Abtransport, also das volle Programm, alles, was man halt für Untertage braucht, um einen Rettungseinsatz durchführen zu können.
Wie sieht es beim Nachwuchs aus? Haben Sie genug?
Ja, also mittelmäßig. Das ist natürlich ein bisschen abhängig. Wir haben natürlich schon ein bisschen ein Problem. Wir hatten halt die letzten 10 Jahre so gut wie keine Einsätze mehr in Südbayern. Das muss man mal ganz klar sagen. Oh. Wir hatten halt 2014 halt diesen Großeinsatz. Und seitdem, toi, 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 ist natürlich das so, dass natürlich in den Vereinen, in auf Verbandsebene natürlich die Ausbildung der Jungen oder der Höhlenforschung schon ein wichtiges Glied ist in unserer Ausbildungstätigkeit. Und ich sage immer, wenn die Ausbildung sehr gut ist, dann passieren dann einfach weniger Leute Unfälle und damit brauchen wir in der Bergwacht oder in der Höhlenrettung natürlich weniger machen, was auf der einen Seite schön ist. Wir haben natürlich die Situation gerade jetzt hier in Süddeutschland, wenn ich natürlich da jeden zweite Woche einen Einsatz hätte, dann würden alle mitmachen wollen. Das ist jetzt eher ein bisschen verhalten, das Thema gerade. Es gibt schon wieder welche, die wieder dazukommen. Aber das ist jetzt eine gerade so der große Ran. Bringe ich vielleicht die Brücke da zu der Bergrettung, diese Serie, was da im Fernsehen gibt, wo der Bergretter da todesmutig an der Kufe am Hubschrauber hängt. Das sind wir natürlich nicht. Das ist alles händische Arbeit, große körperliche Arbeit und ist halt sehr dreckig, sehr nass, sehr kalt. Das ist natürlich auch nicht gerade das, was heute... Was man in den Medien da sehr schick geschickt verkaufen kann, da muss ja alles schön warm, der weiße Strand und der blaue Himmel im Hintergrund sein. Das können wir leider nicht bieten. Wir haben Leute und Leute, ja, die aus der Bergwacht normal auch nicht unbedingt Höhlenretter sind, haben ja auch dann den einen oder anderen Einsatz natürlich dann auch kurzfristig dann noch rekrutieren können. Die kommen dann schon mit. Aber ja, es ist gerade ein bisschen, wir möchten nicht sagen eine Stagnation, aber es ist ein bisschen eine sehr Zurückhaltung, weil einfach all die großen Einsätze oder überhaupt Einsätze in letzter Zeit sehr, sehr gering waren. Das ist ein bisschen ein Motivationsthema, klar.
Lassen Sie uns über einen dieser riesengroßen Einsätze sprechen, Herr Wolf. Da waren Sie auch federführend mit beteiligt. Das war in der Riesending-Schachthöhle. Das war sicherlich eine der aufwendigsten Höhlenrettungseinsätze überhaupt. Als tatsächlich auch ein Höhlenforscher, Johann Westhauser, im Juni 2014 war das in den Berchtesgadener Alpen, in einer weit verzweigten Höhle. Das kann man sich im Netz wirklich toll angucken. Der Einstieg war, glaube ich, so bei 1800 Meter. Dann ging es mit verschiedenen Biwaks, die man dann gemacht hat. Also eine Höhlenforschung, wie Sie sie eingangs beschrieben haben, über mehrere Tage. Ich glaube, am 19. Juni war der Einstieg. Und dann passierte am 13. Juni der Unfall, oder der Unfallort war dort unten. Ich glaube, am 19. Juli begann die Rettung. Und insofern war das eine ganz, ganz, ganz lange Reise, die die Retterinnen und Retter, die Retter wahrscheinlich hinter sich bringen mussten, oder Reise ist vielleicht falsch gesagt, ein sehr komplexer Weg. Und der Grund war, glaube ich, dass durch Steinschlag in 1000 Meter Tiefe dann die Höhlenforscher getroffen wurden und dann entsprechend, glaube ich, am Kopf verletzt wurde und sich selbst ein bisschen mitretten konnte, aber natürlich alleine nicht. Aber Sie waren mit dabei. Was war genau, und habe ich das richtig beschrieben? Wie war dieser Rettungseinsatz strukturiert? Was haben Sie dort erlebt?
Es ist natürlich ein sehr komplexer Einsatz. Das war der erste Einsatz über 1000 Meter Tiefe, wo jemand zurücktransportiert werden musste. Ja, das hat uns dann am Pfingstmontag die ganze Geschichte erreicht, 2014. Wir haben das eher ein bisschen erstmal als Joke empfunden, weil wir über das Riesending schon öfters mal diskutiert haben. Klar reden wir einmal, wenn wir unsere Einsätze oder so oder unsere Touren machen, also wie können wir mal was abarbeiten, wenn da jemand verletzt ist, wie auch immer. Und mit dem Riesending haben wir eigentlich nicht gerechnet, weil die Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Gruppe dort arbeiten, sehr hochprofessionell arbeiten, körperlich sehr gut im guten Zustand sind und auch sehr strukturiert arbeiten. Deswegen hat uns das schon etwas überrascht, dass denen das passiert ist. Aber grundsätzlich, klar, in unbekanntem Gelände kann dir das schon mal passieren, dass sich da Stein löst, irgendwas passiert. Also das ist alles erstmal per se nichts Verwerfliches, dass Johann Westhauser damals das passiert ist. Und ja, damals ging es halt dann los. Wir mussten die Leute organisieren, wir mussten sicherstellen.
Vielleicht, wie war das, dass Sie, die waren ja, glaube ich, zu dritt, und wie haben Sie erfahren, dass da unten überhaupt so ein Vorfall war?
Also Sie haben es ja vorhin angesprochen nach Ihrer Frage, ob das Telefon oder das Handy unter Tage funktioniert. Nein, es funktioniert nicht. Es gibt auch keine Telefonleitung in der Riesending-Schachthöhle in die Tiefe, und daran musste ein Kollege vom Johann Westhauser die 14 Stunden alleine zurückmarschieren. Und hat dann entsprechend dann am Störhaus über Telefon dann die Alarmierung ausgelöst. Also das muss man sich so vorstellen wie im Ersten Weltkrieg, wo die Leute halt noch mit Melder rumliefen und die entsprechenden Nachrichten transportierten. Kann man sich in der heutigen Zeit immer vorstellen, ich drücke aufs Telefon und rufe den Herrn Ander an und sage sie, jetzt machen wir das. Aber es gibt halt Ecken und Enden in unserer Welt, wo halt einfach Telefon, Handy nicht funktioniert.
Okay, der Kollege hat sich gemeldet, hat gesagt, wir haben hier einen Vorfall, einen Unfall. Wir sind da und da, das konnte er sicherlich dann auch. Macht man dann eigentlich, ich meine, das ist jetzt vielleicht, klingt ganz blöd die Frage, aber markiert man dann diesen Weg, wenn man zurückgeht, oder weiß der so gut Bescheid, kennt er sich so gut aus, gerade weil er einer der Experten ist, dass er genau weiß, wo der Verunfallte dann auch liegt?
Also das war einer unserer vielen Themen. Klar, das ist ein sehr weit verzweigtes Höhlensystem. Da muss man erstmal die 1000 Meter absteigen und dann von diesen minus 1000 Meter dann noch zu diesem Platz zu gelangen, wo der Verunfallte lag. Das ist die sogenannte lange Gerade. Was aber die wenigsten wissen, in dieser langen Gerade, da geht's auf, ab. Und da muss man dann schon, glaube ich, 600-700 Höhenmeter nochmal in dieser sogenannten langen Gerade sich auf- und abbewegen am Seil. Also das schaut alles so einfach aus. Das dauert dann 1-2 Tage mindestens, bis man halt an dem Platz war. Und das war halt einer unserer vielen Themen. Der Weg musste entsprechend ausgebaut werden. Er musste weiter versichert werden. Wir mussten die Kommunikation erzeugen. Wir haben dann mit Langwellenfunkgeräten gearbeitet. Also es gibt schon eine Technik aus dem Ersten Weltkrieg, wo man über Langwellentechnik, das wurde lange Zeit auch im U-Boot-Funk verwendet, wird es auch in der Höhlenforschung verwendet mit so kleinen elektronischen Kästchen, wo man von der Oberfläche über Langwelle entweder sprachbasiert oder textbasiert arbeiten kann. Und da konnte dann eine Kommunikation erzeugt werden. Aber das war halt alles für diesen Einsatz, der ging ja nicht von heute auf morgen auf. Das musste alles aufgebaut, organisiert, herangeschafft werden, hochgeflogen werden. Die Leute mussten reingehen, das musste aufgebaut werden. Also das würde jetzt den Rahmen dieses Gesprächs wahrscheinlich extrem sprengen. Also da ist ein eigener Vortrag. Der Einsatz hat 12 Tage gedauert. Es waren über 720 Leute beschäftigt. Das war ein Riesenknall, was da passiert ist. Und das musste man alles aus der kurzen Zeit organisieren. Wir haben aber schnell erkannt, das war Pfingsten und Großteil unserer Leute waren nicht da, die waren alle im Urlaub. Wenn wir jetzt in die Höhle reingehen, würden wir uns dann, wie sagt man, organisationstechnisch völlig entblößen und haben dann beschlossen, wir bleiben erstmal als Bergwacht oben und machen das große Ganze und organisieren das und haben halt dann benachbarte Höhlenrettungsorganisationen peu à peu immer mehr dazugenommen. Erstmal war es ein binationaler Einsatz mit den Österreichern und dann kamen halt noch die Italiener dazu und die Kroaten, wie sie alle hießen, und dann und auch die Schweizer natürlich, auch die waren als Erster da. Und das wird auch nicht, wie sagt man, Rom wird auch nicht von heute auf morgen aufgebaut. Das hat dann auch einen gewissen Vorlauf gedauert. Wichtig war die Stabilisierung des Patienten, das hat funktioniert und Gott sei Dank konnten wir ihn dann nach mehreren Tagen dann transportfähig machen und das hat dann alles zu einem glücklichen tiefen Ende gefunden, aber der Aufwand war immens mit Hubschrauber, Bundeswehr, Bundespolizei, Innenministerium. Also das sind alles Themen, wo der klassische Bergretter eigentlich nicht gerade vorbereitet ist und war. Wir mussten das halt kurzfristig in einer kleinen Gruppe halt alles organisieren und das hat auch gut gepasst. Das war vielleicht auch der richtige Zeitpunkt. Das war gerade die Zeit, wo 2014 die große Flüchtlingswelle über Deutschland schwappte und wir haben Zugang zur Bundeswehr, wir haben Zugang zu allen Ressourcen der Politik bekommen und das war eigentlich auch der Schlüssel, um auch kurzfristig da agieren zu können. Und sind wir immer noch dankbar und hätten wir uns damals auch nicht vorstellen können, dass das funktioniert.
Und wie war die Rettung selbst? Hat sich dann eine kleine Gruppe bis zu ihm vorgearbeitet? Und ich meine nochmal, Sie haben es ja beschrieben, wenn man sich das anschaut, die lange Gerade, die sieht wirklich relativ gerade und lang aus, aber dann folgt ja ein unglaublich schon auf der Karte verzweigtes Höhlensystem, die sehr viele Abzweige hat, tote Enden und irgendwo da ganz unten in einem dieser verzweigten Enden war offenkundig der Unfallort und in einem dieser 6 Schächte wusste dann derjenige, der hochgeklettert ist der wieder mit runtergeklettert und wusste Nein. der genau, wo der liegt?
Also Die Gruppe, die dann, es war ja so, dass dann der erste Melder rauskam und dann kam immer im Tag versetzt ein weiterer Melder raus von der Gruppe, bis wir dann die Kommunikation aufbauen konnten. Wir haben daraufhin immer einen Trupp gehabt, der den Patienten medizinisch versorgt hat. Der war so im roten Zelt, war der untergebracht. Da haben Sie das eine oder andere Bild davon mal gesehen. Da konnte der stabilisiert werden. Es gab dann halt immer eine Gruppe von Ärzten und Höhlenforscher, die halt dann den betreut haben und daraufhin musste eine Logistik aufgebaut werden, dass die entsprechend mit Lebensmitteln, Licht, Medikamenten und sonstigen Materialien versorgt werden, dass überhaupt mal der Patient stabilisiert wird, weil es war ja nicht klar, ob der jetzt nach 1 Tag, nach 2 Tagen, nach 5 Wochen, nach 10 Wochen überhaupt stabilisiert ist, dass er transportfähig wurde. Das war ja unser großes Fragezeichen. Aber parallel dazu wurde ja die Höhle in Abschnitten eingeteilt und in diesen Abschnitten haben dann entsprechend die Teams dann die entsprechenden Vorrichtungen eingebaut, wie Seile oder Trittstifte einzubauen, um die Canyon-Strecken überwinden zu können, um dann einfach technisch dann den Patienten in der Trage durch diese Gangpassagen einfach ist natürlich ein sehr einfaches Wort, unter Anführungszeichen, durchzubringen und dann entsprechend dann die 1000 Meter nach oben ziehen zu können.
Ja, das zum Teil mit Seilwinden, ne, zum Teil mit dem Gegengewicht von Rettern, die sich dann gegen ihn haben dann runterseilen lassen, damit er dann hochgezogen werden konnte. Da wurde auch sehr viel berichtet über diesen Einsatz, wenn Sie grundsätzlich die Berichterstattung sehen über Rettungseinsätze, gerade auch über die, an denen Sie beteiligt sind oder die Sie mitverantworten. Ist das okay oder wird da übertrieben? Läuft irgendwas falsch? Was würden Sie sich wünschen von solchen Berichten?
Also in der letzten Konsequenz müssen wir hoch anerkennen, dass die Berichterstattung über die Riesentierrettung eigentlich eine sehr faire Veranstaltung war seitens der Medien. Es war aber halt auch mehreren Sachen geschuldet. Erstens, zu dem Zeitpunkt war halt Höhlenforschung, Höhlenrettung bis dato in Deutschland kein Thema gewesen, auch in dieser Dimension nicht. Wahrscheinlich, wenn wir zu dem Zeitpunkt uns über Fußball unterhalten hätten, da war ja die Fußballmeisterschaft, das hätten wahrscheinlich 80 Millionen Deutsche da bestimmt ein Statement abgeben können, aber Höhlenforschung war ja völlig unbekannt. Hat uns natürlich auch getroffen, klar, auch auf Verbandsebene, mit vielen Fragestellungen und die Medien waren uns gegenüber fair, also das war nicht irgendwie so Medienzirkus, wie man es vielleicht woanders erkennt. Es war schon, die Leute haben, wir haben da einmal am Tag um eins gab es immer eine Pressekonferenz. Wir haben die Medienvertreter auch mal in eine Schauhöhle mal, ich sag's mal, entführt, um sie ein bisschen von unserem Ort des Geschehens da weg zu entführen, um da ein bisschen Ruhe zu generieren. Haben sie mal einfach dann in eine Schauhöhle mal, wo viel Wasser auch getropft hat und kalt und nass war, einfach mal aufzuzeigen, wo die Probleme und die Schwerpunkte sind unter Tage, um einfach das Gefühl zu geben, was Sache ist. Klar gab es einen Ausreißer, es gab eine Zeitung aus Österreich, die hat sich trotz Flugverbotszone und Flugverbotsanweisung darüber hinweggesetzt und hat sie da halt hochfliegen lassen, hat da ihre, meint, sie kann da ihre Exklusivbilder machen, die haben dann entsprechend da dann, sind da gesetzlich verfolgt worden. Aber das war ein Ausreißer, mit dem man muss man leben. Und aber ansonsten haben uns die Leute eigentlich schon alles klar, ich persönlich kann nur sagen, ich hatte einen Zwischenfall mit einer Printmedium. Ich hatte da ein nagelneues Telefon dienstlich, wie die an meine Telefonnummer gekommen sind, kann ich Ihnen jetzt sagen. Aber in dem Moment, wo halt Medien Informationen oder Nachrichten generieren wollen, muss uns klar sein, werden alle Mittel und Wege gesucht und gefunden, um halt also Informationen ranzukommen. Wir müssen aber auch sagen, wir haben aus der Zeit auch viele Reporterinnen und Reporter immer noch einen guten Draht. Wir nutzen diese Schienen auf beiden Seiten, auch wenn es positive oder negative Informationen sind, um es da mal vertrauensbildende Maßnahmen zu machen, einfach um diese ganzen Informationen in vernünftige Wege und Kanäle zu schicken. Und das hat sich ausbezahlt. Ja, war für uns eine harte Nummer, von heute auf morgen da in diesen in dieses Medienwelt hineingestoßen zu werden. Eigentlich ist man ja in der Hülle im Dunkeln, will eigentlich seine Ruhe haben, aber wir haben es, glaube ich, relativ gut über die Bühne gebracht. Klar, wir haben uns auch professionelle Hilfe geholt von jemand, einer Medienberaterin, das sagen wir auch ganz offen, weil sonst hätte man es eigentlich gewuppt bekommen. Wir grundsätzlich sind ja mir als Bergwachtleute ja für sowas gar nicht ausgebildet, aber ist notwendig. Die Bevölkerung will informiert sein. Und das war eigentlich auch das Positive, die Message, wo wir dort kommuniziert haben, war eine gute Message. Es war jetzt nicht irgendwie ein Verunfallter, der sich da jetzt beweisen hat müssen, der jetzt da, wie sage ich es jetzt, sich selbst beweihräuchern musste. Das war einer, der in der Wissenschaft tätig war, der da nicht unbedingt die Publicity suchte. Und es war halt der Bevölkerung gut zu verkaufen, dass es auch notwendig war, auch für eine Person zu diesem Zeitpunkt sehr viel Geld zu investieren, um ihn zu retten. Und das ist auch sehr positiv honoriert worden. Und wir haben auch da, um da vielleicht mal ganz kurz darauf einzugehen, das Ganze hat natürlich Großteil der Bayerische Freistaat bezahlt. Das ist richtig. Die Zahlen sind da kommuniziert worden, aber man kann ja sagen, wir haben da mehr Säulensystem gehabt mit der weiteren Finanzierung dieser Rettung. Es gab viele Spenden aus der Bevölkerung, das darf man nicht unterschätzen. Das hat uns sehr positiv beeindruckt. Also es waren nicht nur Geldspenden, sondern auch Sachspenden während des Einsatzes und auch der Verband Deutscher Höhlenkarstforscher hat dann einen größeren Betrag aus seinem Vermögen der Rettung zur Verfügung gestellt.
Die Kosten wurden auf bis zu 1 Million Euro geschätzt damals, aber ich meine, wenn da jemand, gerade ein Wissenschaftler auch, da eigentlich jeder, der da unten ist, soll gerettet werden und da gibt es ja keine Frage. Aber zur Wissenschaft ist eigentlich ein guter Übergang, denn Sie beschäftigen sich ja auch mit den Klimafragen, auch gerade auch mit einer berühmten Eiskapelle, die Eiskapelle am Watzmann, die eingestürzt ist vor nicht allzu langer Zeit. Am Fuße des Watzmann-Ostband im Nationalpark Berchtesgaden. Das war ein berühmtes sogenanntes Geotop in Bayern, das verschwunden ist. Man hat schon damit gerechnet, dass das irgendwann mal einstürzt, aber nicht so schnell. War auf 900 Metern gelegen, galt so als das tiefstgelegene permanente Eisfeld der deutschen Alpen und ist eben, ist ja, ich glaube, von Tausenden von Menschen auch besucht worden, aber dann ist es auf einmal eingestürzt, dieser Hohlraum im Inneren des sogenannten Firneisfelds. Und da ist seit 1953 haben ja auch Wissenschaftler festgestellt, fast 1 Million Kubikmeter Firneis abgeschmolzen in der Nationalparkgegend dort. Wie wirkt das auf Sie? Sie sehen das sicherlich häufiger als die meisten von uns. Konnten Sie diese Veränderungen feststellen? Manchmal ist es ja so, dass man Dinge immer sieht und wenn man sie immer sieht, dann sieht man keinen Wandel, weil das so scheinbar langsam geht. Aber welche Veränderungen haben Sie festgestellt? Stellen Sie fest in Bezug gerade auf ja das Verschwinden von Eis, Schnee haben Sie auch benannt, in den Alpen?
Also die Eiskapelle ist natürlich in Sonderform. Das ist natürlich die tiefgelegenste deutsche Firneisansammlung. Nationalpark Berchtesgaden wird weltweit von vielen Leuten sehr, sehr gerne besucht und ist ja oder war bis letztes Jahr eine sehr fotogene Geschichte. Und wir haben 1994 ja begonnen mit den Beobachtungen, haben immer im September, Oktober immer zum gleichen Zeitpunkt immer die Geländeaufnahme durchgeführt. Und es ging so gut 10 Jahre immer gut. Da waren auch die Eisverhältnisse, Schneefirn-Eisverhältnisse immer relativ gleich. Und dann brachen die dann teilweise massiv ein. Es gab dann nochmal sicher, das war auch positiv, der 17, 18 oder 18, 19 der Winter, da kann sich vielleicht der eine noch erinnern, wo das große Schneechaos ja in Deutschland war, wo wir die Dächer abgeschaufelt haben. Das hat der Eiskapelle nochmal 2, 3 Jahre Luft gegeben, noch zu leben, aber es hat halt einfach dann ab den 2020er Jahren die Sommer, man hat immer von einem heißesten Sommer zum nächsten gesprochen, ein super Sommer, und dann war natürlich auch die Situation, dass die Niederschläge im Winter immer weniger wurden und auch der warme Regen im Sommer natürlich auch sein Übriges getan hat, die Eiskapelle entsprechend abschmelzen zu lassen, und es hat halt dazu geführt, dass halt dann im September letzten Jahres die letzten Reste der Eiskapelle dann verschwunden sind, und wir haben letztes Jahr im Oktober dann die Reste, wo noch vorhanden waren oder nicht mehr vorhandene, das Tal entsprechend dann geodätisch aufgenommen. Haben natürlich, das muss ich einmal sagen, auch eine einmalige Chance, jetzt mal unter den Gletscher zu schauen, auch wenn es jetzt der Klimawandel, das natürlich jetzt negativ ist. Aber wir haben jetzt natürlich die Situation ab jetzt, das Urtal, wir wissen, wie das Urtal ausschaut und alles, was jetzt da drauf sich wieder ansammelt die nächsten Jahre, hoffentlich sammelt sich das an, das ist natürlich unsere Hoffnung, können wir dann natürlich mit absoluten Zahlen rechnen und können wir jetzt da mit anderen Daten arbeiten, die genauer sind. Aber klar, es ist eine bittere Nummer, das zu beobachten. Ich war mal als 4-jähriger Bub da oben und habe ich bei meinen Eltern furchtbar beschwert, dass es in der Eiskapelle kein Eis zum Essen gab. Das mag jetzt aus Nachsicht ein bisschen lustig sein, aber man muss klar sagen, es ist schon bewegend, als unsere Generation festzustellen in diesen 40, 50 Jahren, dass die Veränderungen halt einfach da sind. Ja, also ob das Eis ist, ist ein Thema, aber es gibt auch noch andere Themen, halt, dass es mehr Muren gibt, die Wälder verändern sich, also es gibt mehr Fels, Abstürze in den Bergen, weil halt der Permafrost verschwindet, und das wäre jetzt eine große Kette an Themen, wo man jetzt da aufzeigen kann, an Veränderungen, wo die Parameter dahinter stehen mit der Erwärmung, und das ist vor unserer Haustüre und das ist halt einfach jetzt auch nicht negierbar und das kann man jetzt auch nicht verleugnen, dass das nicht passiert. Das sind halt einfach Fakten. Das ist natürlich auch eine hochpolitische Frage. Wir haben es jetzt wieder gehört, dass in Amerika diese ganzen Fakten ja alle jetzt negiert worden sind.
Ja, gerade jetzt, aktuell, ja. Treibhausgase gefährden nicht die Gesundheit oder die Umwelt, wurde ja gerade dort verkündet.
Und das ist dann schon bitter zu beobachten, dass damit natürlich jetzt ein Weg eingeschlagen wird, über dessen Ausgang wir noch gar nicht wissen, zu was das führt.
Sie haben es erwähnt, Bergsteigen wird auch gefährlicher dadurch, durch viel Geröllabstürze und auch Felsabstürze, die durch den Mangel an Permafrost eben Felsengeröll eben wird brüchiger, fallen schneller ab, fallen auf Bergsteiger, die hochklettern. Das hat man überall in den Alpen. Und das ist natürlich noch eine zusätzliche Gefahr auch. Hat das eigentlich schon Auswirkungen auf Rettungsorganisationen? Passen Sie sich dem an? Muss man sich dem irgendwie neu widmen, Rettungseinsätzen vor dem Hintergrund dieser zusätzlichen Gefahren?
Da muss man das. Wenn der Hubschrauber anfliegt und der weiß, er fliegt über eine Felsbereiche, die halt früher vielleicht noch mit Frost durchzogen waren und heute frei vom Permafrost sind. Das ist vielleicht ein feinsplittriger Fels, und der Hubschrauberrotoren erzeugen ja großen Downwash-Wind. Dann können natürlich solche kleinen oder größeren Felssplittersteine, die halt früher durchs Eis, Frost noch geklebt haben oder festgefroren waren, natürlich durch die Luft schwirren und können natürlich ja den Rettungsvorgang an sich behindern. Also da gibt es viele Themen mit Anflug, das Eis ist nicht mehr da, wo es ist, die Verankerungspunkte sind nicht mehr so sicher, weil halt da der Frost entsprechend den Fels so geschädigt hat. Das merken wir in vielen Ebenen. Es kann auch sein, dass man, wenn man im Canyon ist, das nächste Gewitter schon wieder ansteht. Das kann vielleicht nicht arg weit weg sein, aber die Gewitter entladen sich halt heute kurzfristiger, heftiger, als was sie vielleicht früher waren. Und diese Komponenten, die kann man alle, wenn man sie entsprechend weiß, handeln. Aber wir sind mit diesen Themen immer mehr behaftet, ja klar.
Es klingt so, als hätten Sie schon sehr viel gesehen, sehr viel Natur, auch großartige Höhlen. Was war ein besonders schönes Erlebnis, was Sie als Höhlenforscher und Höhlenretter haben oder hatten?
Oh, da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer. Also ich habe, wie gesagt, schon einige Höhlen gesehen. Jede Höhle ist anders. Da haben sie mir jetzt ein bisschen am falschen Fuß erwischt. Was ist die allerschönste Höhle? Muss jetzt passen.
Klar, muss nicht die allerschönste sein. Also es kann einfach eine schöne.
Also was natürlich schon toll ist, auch wenn ich das jetzt schon seit fast 45 Jahren mich damit beschäftige, ist die Eiskapelle am Königssee. Es ist schade, dass sie nicht mehr da ist. Es gibt schöne Bilder davon mit diesen ganzen Fließfacetten. Ich weiß nicht, ob sie die eine oder andere schon mal gesehen haben. Im Internet geistern da eine ganze Menge rum. Also das ist natürlich schon eine einmalige so Gletschereishöhlen. Wir waren jetzt auch vor kurzem in der Schweiz in Gletschereishöhlen. Das hat schon was sehr Tolles, auch mit der Vergänglichkeit. Und das zeigt uns doch halt, wie fragil halt unsere Welt da ist, mit welchen kleinen Möglichkeiten wir das schaffen, halt das zum Einsturz zu bringen. Und ja, also unsere Kinder, die da immer da mitkommen, von unseren Freunden, unseren eigenen, die sind da immer tief beeindruckt, wenn sie sagen, naja, wo sie klein waren oder haben sie das nur so und so gesehen und heute verändert sich das. Also das ist natürlich bei Eishöhlen natürlich extrem klar, ob das jetzt in den Zentralalpen ist oder gerade bei uns halt auch in den Bayerischen Alpen ist der Gletscherrückgang immens. Aber klar, ich habe schöne Höhlen, wie gesagt, hier mit diesen Eishöhlen, gerade diese Gletschereishöhle da am Königssee Eiskapelle. Wir waren letztes Jahr auf dem US-Kongress in Brasilien. Das war natürlich ein sehr spannendes Thema in einem sehr heißen Land, was über Eishöhlen zu berichten. Das heißt aber nicht, dass die Kollegen in Brasilien halt keine andere schönen Höhlen haben. Die haben halt andere Höhlen mit anderen Inhalten und anderen Formen. Und ja, da gibt's weltweit tolle Sachen. Also da jetzt da speziell zu sagen, was halt immer beeindruckend war, ist halt aus einer Höhle vernünftig rauszukommen, die frische Luft zu atmen und dann abzusteigen und mit den meist schmutzigen Gedanken, was man da erlebt hat, am Montag wieder in die Arbeit zu gehen. Das ist halt ein Thema, das muss man erleben und das kann man schlecht kommunizieren.
Letzte Frage, Herr Wolf. Wenn Sie jungen Menschen einen Rat geben könnten, die sich für Rettungsdienste oder auch das ehrenamtliche Engagement interessieren, welcher wäre das?
Ob das die Wasserwacht ist, ob es die Bergwacht ist oder das Rote Kreuz oder die Caritas, das ist, glaube ich, erstmal second. Ja, aber ich glaube, es wäre wichtig für unsere Gesellschaft, wenn junge Menschen einen Beitrag für die Gesellschaft tätigen, um auch wieder was zurückzugeben. Wir leben hier in einer sehr freien Gesellschaft, uns geht es nicht schlecht, genug zu essen, zum Trinken. Wir müssen nicht Angst haben, dass jetzt der Nachbar mit der Knarre um die Ecke läuft und lauter so Geschichten. Und ich glaube, wenn die jungen Leute da bereit sind, sich da einzubringen, ich glaube, das wäre auch in den heutigen Zeiten sehr wichtig. Wir wissen nicht, was geopolitisch noch alles passieren wird. Und da entsprechend vorbereitet zu sein und auch hier in Deutschland vielleicht dann, wenn der eine oder andere sagt, er will dann auch in der Pflege tätig sein und das entsprechend mit so Rettungsorganisationen sein Wissen aufbessert, dann ist das ja auch ein Weg, um unserer Gesellschaft zu helfen. Und es wäre eine Richtung, aber nicht eine konkretisierte Zuweisung, er muss jetzt das und das machen. Aber wenn er sie einbringt, glaube ich, wäre das sehr wichtig für unsere Gesellschaft.
Herr Wolf, herzlichen Dank und vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Danke Ihnen.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.